Heute bei uns zu Gast im Podcast Bauherr Prinz Pi. Er hat ein Haus kernsaniert, hat viele Erfahrungen gemacht. Bei uns in der Podcast-Folge hat sich so ein bisschen herausgestellt, geht vielleicht die Schere zwischen Bauherr und Handwerker immer weiter auseinander, was Wunschdenken und Realität betrifft.
Prinz Pi ist erfolgreicher Rapper und Musiker. Man kann denken, dass er sich jeden Handwerker aus Deutschland besorgen könnte, aber er ist nahezu verzweifelt. Die Fahne nach oben hält Tobis Tooltime, Elektro-Influencer. Wir haben heiße Diskussionen geführt und auch total spannend. Daher bleibt dran, was würde Prinz Pi jetzt im Nachgang anders machen? Was hast du denn jetzt alles selber gemacht bei dir im Hausbau?
Also ich habe nahezu alle Einbaumöbel gemacht. Bis auf die Küche, wobei ich im Nachhinein wünschte, dass ich auch die gemacht hätte. Ich habe so ein paar, wie soll ich sagen, strukturelle Sachen gemacht. Also jetzt, ich habe jetzt nicht direkt mit Stein gearbeitet, aber ich habe halt irgendwie so ein paar Veränderungen gemacht, also so Bögen und solche Geschichten, andere Durchgänge und sowas. Ich habe natürlich die ganze Planung gemacht, das meiste, die ganzen Malerarbeiten natürlich sowieso. Also eigentlich all das, was die Handwerker einfach so stehen und haben liegen lassen, so angefangen von den Fensterbrettern. Ich glaube, die Fensterbretter und da irgendwie das Zeug reinmauern und so, das war mein erstes ungewolltes Projekt. Und dann ging es halt immer so weiter. Elektrik habe ich dann auch nochmal komplett überarbeitet, weil die war auch so ein Schrott. Da musste ich auch nochmal teilweise die Hälfte der Wände aufmachen.
Wir haben ja da Tobis Tooltime auch da, also der kann dann gleich auch noch was dazu sagen zum Thema Elektrik, werden wir gleich auf jeden Fall noch drauf kommen. Aber woher kommt die Begabung? Also man muss ja auch können, ich habe zwei linke Hände, you könnte das auch noch sein, aber woher kannst du das? Warum kannst du das?
Ich glaube, dass jeder Mensch alles kann, wenn er sich da sozusagen einfach reinfuchst. So, ich habe halt, beim Musik machen, da ist es halt so, du brauchst halt Studiogeräte, ne? Und diese Studiogeräte kannst du halt entweder kaufen, aber das meiste Zeug, was es so modernerweise gibt, das ist halt irgendwie so ein Zeug, was aus China kommt, das ist nicht sonderlich gut. Und die alte Technik aus den 50er, 60er Jahren, die man so haben will, die ist halt entweder völlig kaputt oder unbezahlbar. Und dann habe ich halt irgendwann angefangen, mir halt meine komplette Studiotechnik und Elektronik halt selber zu löten und halt die Platten CNC zu fräsen, mir die ganzen Einzelteile zu bestellen, die Schaltbilder zu holen, die zusammenzubauen, die hier und da ein bisschen zu optimieren und so. Das war so die erste Disziplin, wo ich so komplett reingegangen bin und so. Ich denke, eine Sache, wo das jeder so nachvollziehen kann, ist Kochen, ne? Wenn man halt irgendwie gerne isst, dann bringt man sich das halt bei, wie man sich halt die Gerichte irgendwie machen kann, die man gerne haben will. Und ich glaube, dass jeder Mensch kann das seit der Neandertalerzeit sich halt Dinge beibringen, die er lernen muss oder die er lernen möchte.
Das sehe ich auch genauso, weil ich habe ja auch eine Ausbildung gemacht. Ich konnte meine Elektrikertätigkeit ja auch nicht von Geburt an. Und das wäre ja immer schade, wenn dann Leute, wenn ich Dinge im Internet zeige, du darfst das nicht zeigen, das muss man in der Ausbildung lernen. Ja, aber kann doch mein Video, wenn ich es fachlich korrekt aufarbeite und irgendwas Wichtiges erkläre, doch genauso dazu dienen, was zu lernen. Also sehe ich ganz genauso, dass jeder eigentlich alles kann.
Es gibt so einen Philosophen, der ist John Locke. Der hatte so diese Philosophie, dass das halt in jedem Menschen so ein unendliches Potenzial eigentlich gibt, dass wenn er halt etwas machen muss, dass er es dann halt auch irgendwie schafft. Und ich meine, es kann jetzt nicht jeder irgendwie Nuklearphysiker werden, aber muss es auch nicht. Aber wenn du halt irgendwie so eine Tätigkeit hast wie, hey, ich muss lernen, irgendwas zu kochen, ich muss lernen, meinen Garten zu machen oder ich muss halt auch handwerklich was lernen, dann denke ich, kann man das in einem bestimmten Maß machen. Und du hast ja dieses wunderbare Internet, wo du halt super coole Leute findest, wie dann halt zum Beispiel Tobi, die dir halt etwas erklären. Und das finde ich super, diesen direkten Zugang zu Wissen.
Hast du das auch genutzt dann jetzt, wo du jetzt Dinge selber machen musstest? Ich hab rausgehört, du musstest, weil du von den Handwerkern hängen gelassen worden bist.
Genau, also es gibt auch so Bücher, die ich natürlich irgendwie hab, aber meistens ist es ja so, du hast eine ganz spezifische Frage, wie kann ich das und das machen? Und dann gibst du das halt bei YouTube ein und dann kommen da halt irgendwie 10, 20 Videos und dann suchst du dir halt irgendwie das Beste raus. Oder das, was du am meisten verstehen kannst und so. Und dann kommst du, finde ich, relativ schnell dahin.
War da eins von mir dabei, zufällig?
Ne, Elektrosachen habe ich jetzt dann meistens nicht so selber gemacht. Da habe ich quasi nur so vorgearbeitet und dann halt irgendwie neue, also irgendwelche Sachen quasi geguckt, wo irgendwie dann doch kein Strom durchfließt oder wo ein unsinniger Schalter gesetzt wurde oder wo die Steckdosen schief sind oder nicht auf der richtigen Höhe oder wo KNX sollte, aber keins war und so. Alles Mögliche so, ne? Das habe ich dann natürlich am Ende nochmal von einer anderen Company machen lassen, so. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so bei den Handwerkern war es jetzt bei uns so, wir hatten vielleicht einen von 10, der war gut und der war dann auch richtig gut und passioniert und toll. Und die anderen 9, die waren halt komplette Vollidioten. Aber ich muss sagen, damit ist unsere Quote noch deutlich besser als auf den Baustellen von Freunden oder so von mir.
Du hast aber gerade gesagt, 9 von 10 Handwerkern waren wirklich schlecht. Hast du ja, dich, Mann. Also du hast ja ein Angebot von denen auch bekommen. Hast du die dann vorher kennengelernt oder waren die irgendwie aus dem Internet von irgendwelchen Plattformen oder waren die wirklich von dir jetzt auch, sag ich mal, im Umkreis?
Also bei uns war es ja so, wir haben quasi dieses Haus hier, in dem wir wohnen, komplett saniert. Also wir haben halt, wir haben strukturell Sachen machen lassen, Wände rausnehmen lassen, komplett neuen Fußboden, Fußbodenheizung, alle Sanitäranlagen neu, die gesamte Elektrik neu. Wir haben alle Außenanlagen neu gemacht, wir haben das Dach neu gemacht und dann natürlich irgendwie sozusagen die schönen Sachen gemacht, also halt irgendwie dann die Bäder und die Küchen und so auch neu ausgestattet und weiß ich nicht, so dann das Kosmetische, das Verspachteln und Glattmachen der Wände und was weiß ich. Und das ist natürlich so, dass du suchst dir jetzt ja nicht irgendwie als Amateur 20 Firmen raus, sondern du suchst dir halt einen Generalunternehmer und der sagt dann, okay, ich kann die und die Bereiche abdecken. Und dann hast du halt so das Gefühl, bei beispielsweise Elektrik hatte der einfach keinen guten oder keinen, der beispielsweise jetzt in unserem Fall dieses KNX-Thema beherrscht hat. Darum habe ich mir dann da selber noch Leute rausgesucht. Genauso war es bei den Sanitäranlagen. Und man muss aber auch sagen, hier, wo ich wohne, wir wohnen in Kleinmachnow, das ist bei Berlin, da ist das nicht so, dass du dir irgendwie was auswählen kannst, sondern du musst halt die Leute nehmen, die überhaupt Zeit haben und irgendwie sagen, ja, wir machen das. Also ich hatte ganz viele Handwerkertermine, die sind einfach nicht gekommen. Also nicht mal zum ersten Gespräch, um sich das anzugucken und ein KV zu machen. Die haben einfach, mit denen hast du 3, 4 Termine gemacht, aber die kommen einfach nicht und sagen, es ist mir doch egal, ich habe genug Aufträge.
Ja, das ist genau das, was uns ja auch zusammengebracht hat. Ich habe das so rausgehört in deine, das tut mir natürlich im Herzen weh, als wirklich Ärger, der das mit Leidenschaft macht und auch kundenorientiert. Mir ist immer wichtig, dass der Kunde oder die Kundin nachher ein Lächeln im Gesicht hat und mich weiterempfiehlt. Das ist ja dann das Beste, was mir passieren kann. Ich höre es aber wirklich, das kann ich schon auch mit unterschreiben, dass es auf jeder Baustelle Probleme gibt. Aber das größte Problem ist für mein Empfinden immer Kommunikation. Aber bei dir ist halt noch nicht mal die Kommunikation zustande gekommen. Das ist natürlich schade. Das ist ja. Aber halt ein gesellschaftliches Thema, was wahrscheinlich in so einem Ballungsgebiet wie jetzt bei dir noch mal präsenter ist, weil es halt dann da noch weniger Handwerker gibt, wie es sonst gerade auch wahrscheinlich in ganz Deutschland gibt.
Ja, also man muss natürlich halt sagen, weißt du, du hast dann halt am Ende, hast du hier, sagen wir mal, zur Hand, du hast 5 Generalunternehmer, aus denen du auswählen kannst. Und dann sagt halt, fragst du halt irgendwie, kennt jemand die? Und dann sprichst du halt mit befreundeten Architekten und irgendwann hast du jemand, der sagt, ja, ich kenne die alle, ich weiß, wie die so arbeiten. Der eine, der macht halt irgendwie Mehrfamilienhäuser Sanierung, der schickt da halt irgendwie seinen rumänischen Trupp durch und der ist halt einfach günstig und macht halt schnell, aber da wird halt gepfuscht. Dann der nächste, der ist halt irgendwie spezialisiert auf, was weiß ich, wie Dachstühle oder sowas. Und dann gibt's halt irgendwie den einen, der ist super teuer, aber macht halt den ganzen Luxus-Shit in den Villen in Grunewald. Und wieder jemand anders, der ist halt einfach ganz präzise und genau. Und dann wählst du dir halt irgendwie denjenigen aus, von dem du halt irgendwie so das Gefühl hast, das ist der Beste. Und dann musst du es natürlich auch irgendwie preislich stimmen, ne? Es ist ja halt, du kommst ja in ungeheuer große finanzielle Dimensionen rein und du hast ja überhaupt kein Gespür dafür. Mhm. Also wenn wir jetzt irgendwie, sagen wir mal, über Turnschuhe reden, ja, und ich sag zu euch, ey, guck mal, ich habe hier einen Turnschuh, der kostet 100 €, dann sagen wir alle, okay, ist ein normaler Turnschuh, kostet 100 €. Wenn ich sage, ich habe jetzt hier den supergeilen Jordan Basketballschuh, kostet 300 €, dann sagt er, ja, ein Jordan, 300 € ist viel. Und wenn ich sage, ey, ich habe hier den Louis Vuitton-Schuh, der kostet 800 €, der ist unfassbar teuer, aber so ist es halt bei Louis Vuitton, dann sagen wir halt alle auch, okay, das ist halt Quatsch, aber wir wissen, so ist es. Und wir haben bei Turnschuhen haben wir alle irgendwie eine Idee für das Preisgefühl. Mhm. Aber wenn jetzt ein Elektriker zu mir kommt und sagt, du, deine Klingelanlage draußen, dass ich klingeln kann an deinem Zaun und drinnen geht dann die Glocke, kostet 500 Euro, dann sage ich, okay, klingt vernünftig. Aber wenn er sagt, kostet 5000 Euro, dann sage ich, okay, er ist der Fachmann. Wenn er das sagt, das wird stimmen. Und wenn er sagt, kostet 15.000, dann muss ich auch sagen, ey, anscheinend ist das so. Du hast einfach als Kunde, als Amateur, hast du überhaupt gar keine Ahnung von diesen Budgets, die die da aufrufen. Und das ist natürlich auch ein riesen Problem, weil dich keiner irgendwie darauf vorbereitet, dass die Leute da halt auch irgendwie dir vielleicht einen Preis sagen, der kompletter Unsinn ist. Also wir hatten Angebote, die haben sich teilweise um 300% unterschieden, die gleiche Sache, ne?
Tobi, wie machst du, Tobi?
Das ist ein Einwurf, ob es die gleiche Sache ist, das weiß man natürlich nicht. Das habe ich auch immer das Problem. Ich sehe mich als hochpreisig an, weil ich aber auch neben meiner Leistung schon ausschaue, dass die Kommunikation passt, dass die Nachbereitung passt, dass ich dann auch danach, wenn was sein sollte, auch wieder ans Telefon gehe. Das kostet natürlich auch Geld dazu. Aber ich habe dann, sagen wir mal, jetzt ein Standard-Einfamilienhaus habe ich angeboten für 30.000 Euro die Elektroinstallation. Und dann sagt mir der Kunde, den ich kenne, privat, dem habe ich dann das auch geglaubt, der kriegt es für ein Drittel vom Preis, die vermeintlich gleich.
30.000? Meiner hat das Vierfache gekostet.
Und du hast auch nochmal deswegen habe ich dazu gesagt, das war ein normaler Standard. Aber der hat
es für. Okay, aber das war hier nicht irgendwie so, dass die Leute dass die gesagt haben, ey, das ist der heißeste Shit, das war alles so, ey, aber so billig machen wir das sonst nie.
Okay, ja, okay, gut. Jetzt aber trotzdem wurde ich zu einem Drittel unterboten, nur mal kurz das abzuschließen. Und der Kunde sagt zu mir, ja, er hat eigentlich die gleiche Leistung angeboten bekommen wie ich. Ich habe es mir danach angeschaut, es war dann nicht die gleiche Leistung. Das ist natürlich dann.
Jetzt habe ich einen ganz interessanten Punkt, der auch oft vorgeworfen wird. Und zwar, der Handwerker fragt natürlich oder informiert sich, was macht denn mein Bauherr, bei dem ich bin, denn beruflich? Was macht er denn? Was könnte er denn verdienen? Kann es dann auch sein, Tobi, das ist schon mal eine Frage an dich, dass man da den Preis vielleicht nochmal anpasst?
Also ich würde jetzt, wär jetzt schlecht, wenn ich sage, ja, natürlich. Ich gucke immer, wie der Geldbeutel vom Kunde aussieht. Bei uns in Heilbronn gibt's auch eine Gegend, Heilbronn-Ost. Wenn man da hinfährt, dann sagt man immer, da verlangt der Handwerker dann einfach nochmal 50% mehr, weil da liegt's Geld locker. Unterbewusst macht man das wahrscheinlich schon. Also wenn ich jetzt sage, nein, würde ich vielleicht auch lügen. Man geht dann vielleicht auch mal in der Beratung raus und bietet hochwertigere Themen an. Das mache ich dann schon. Aber ausnutzen tue ich das jetzt persönlich nicht. Aber es gibt mit Sicherheit Kollegen, die das machen.
Also ich kann dir bestätigen, dass es bei ganz vielen Sachen so ist, weil ich kann es ja quasi vergleichen einfach mit Freunden von mir so aus dem ganzen Bundesgebiet. Und ich muss halt sagen, es gibt auch sicherlich je nach Bundesland eine andere Handwerkskultur. Also die Familie meiner Frau, die kommt aus Bayern, ja. Und da ist sozusagen gefühlt, jeder Verwandte ist irgendwie Handwerker und die haben halt einen ganz anderen Arbeitsethos und definieren sich natürlich auch irgendwie darüber, was sie halt irgendwie für gute Arbeit gemacht haben in ihrem Leben. Und das ist halt für die eine andere Sache als hier in Berlin, wo du überhaupt kaum noch deutsche Handwerker hast, sondern es sind halt Polen, Tschechen, Rumänien, Armenier, Ukrainer, Russen. Ich hatte auf meiner Baustelle auf jeden Fall alle Sprachen, aber fast nie Deutsch. So, mein Generalunternehmer, den ich hatte, das war jetzt sozusagen der Guy, von dem mein Architekt gesagt hat, guck mal, das ist der hochwertigste, den du hier kriegen kannst. Der ist präzise, der hat die besten Leute. Das sind so die Navy Seals im Berliner Raum. Wenn die irgendwie dein Badezimmer machen, dann sind alle Fugen perfekt, dann sind alle Fliesen geil an der Wand und so. Und ich muss auch sagen, es gab halt, wie gesagt, unter diesen Handwerkern auch Leute, die waren richtige Künstler in dem, was die da machen. Und ich habe große Bewunderung für Handwerker, die einen guten Job machen. Ich wollte selber immer Tischler werden früher, als ich jung war. Meine Eltern wollten dann, dass ich Abi mache und studiere, aber ich selber wäre eigentlich gerne Tischler geworden. Und jetzt mache ich das sozusagen gezwungenermaßen.
Aber wie fühlt es sich für dich an, dann jetzt in deinen eigenen vier Wänden zu sein und zu wissen, dass die Handwerker, denen du wahrscheinlich auch viel Geld bezahlt hast, ihre Arbeit nicht richtig gemacht haben? Weil ich habe so ähnlich, wie es bei dir
ist. Das ist ein furchtbares Gefühl, ehrlich gesagt. Weil, guck mal, das Ding ist so, wenn ich jetzt beispielsweise so Immobilieninvestor wäre und ich würde halt sagen, ey, ich kaufe halt Wohnungen, um die zu vermieten. Und ich möchte die halt für so wenig Geld wie möglich irgendwie sanieren und möglichst viel Miete haben. Dann ist mir das egal, ob die Leute da so krass pfuschen, weil die Leute, die da drin wohnen, das sind halt Mieter und die beurteilen ja diese Wohnung auch nicht als ihr Eigentum. Aber das hier ist mein Zuhause und ich kenne also wirklich alle Leute, die ich kenne, die gebaut haben oder saniert haben, die selber sozusagen ein Haus haben. Und das sind nicht viele, weil das heute nur noch, weil das super privilegiert ist, das überhaupt machen zu können. Es ist halt wahnsinnig teuer geworden. Und bei uns hier in der Gegend, da ist das nicht so, wie es halt manchmal auf dem Land ist, dass du vielleicht schon irgendwie den Baugrund zumindest irgendwie erbst von deinen Eltern, dass du irgendwie viele Leute im Freundeskreis hast, die dir irgendwie helfen können bei den Gewerken. Also wenn du jetzt da in Bayern bei meiner Verwandtschaft, wenn die da halt bauen, da gibt's halt immer einen Onkel, der ist Maurer und jemand, der kann den Dachstuhl machen und einen Elektriker oder einen Fliesenleger, der irgendwie im erweiterten Familienkreis ist. Und da kannst du wahrscheinlich noch für 500.000 ein Haus bauen. In meiner Gegend, da fängt das so an, ab ein bisschen mehr, allein schon deswegen, weil der Grund hier nicht unter 1.000 Euro pro Quadratmeter kostet. Und dann hast du halt hier lauter Firmen, die alle sagen, ey, wir haben gar keine Zeit, es sei denn, du bezahlst uns den 1,5-fachen oder doppelten Satz, dann haben wir vielleicht in den nächsten Monaten für dich Zeit. Und du bist ja auch, also du kannst ja mit deinem Projekt auch nicht warten, du kannst ja nicht irgendwie sagen, ey, ich warte jetzt hier 3 Jahre, bis ihr vielleicht dann Zeit habt, weil zwischendrin werden die Materialpreise teurer, ne? Ich meine, wir wissen das ja alle, wie sich die in den letzten paar Jahren erhöht haben und dass es ein ungeheurer Unterschied ist, ob du beispielsweise, sagen wir mal, vor 10 Jahren ein Haus renoviert hast von 200 Quadratmetern oder ob du es halt irgendwie im Jahr 2025 machen musst. Du kriegst halt einfach für das gleiche Geld nur noch einen Bruchteil von den Materialien und auch irgendwie vielleicht von der Leistung. Und das ist eine Sache, die fühlt sich überhaupt nicht cool an. Und alle Leute, wie gesagt, um da mal den Bogen zu schließen, die ich kenne, die gebaut oder saniert haben, für die ist das eine wirklich schlechte Erfahrung, obwohl es sozusagen ein super krasses Privileg ist und eigentlich das Tollste sein sollte in deinem Leben, dass du dir endlich diesen Traum erfüllst, dein eigenes Haus zu haben, ja. Als ich runtergekommen bin, das erste Mal zu der ganzen Verwandtschaft meiner Frau, die halt natürlich da auf dem Land alle gebaut haben, da haben die alle von ihrem Haus und der Zeit von ihrem Hausbau gesprochen und ich dachte immer so, hä, haben die keine anderen Themen? Aber mittlerweile weiß ich, das ist halt für viele Leute wie so eine Art Trauma, was die ihr Leben lang irgendwie in so einer Art Gesprächsrunde verarbeiten müssen, weil das schlimm ist. Also ich kenne ganz viele Leute, die bauen und dann irgendwie depressiv sind, weil sie überhaupt nicht klarkommen auf diesen Druck, den die Handwerker auf die ausüben. Weil die Handwerker sagen halt, ey, bezahl jetzt, sonst gehen wir, sonst kommen wir gar nicht wieder. Und dann hast du hier eine, dann bleibt das hier bis quasi im Rohbauzustand oder in dem Zustand, den es ist. Und du musst halt diesen Pfusch jetzt einfach irgendwie hinnehmen. So, da wird nicht irgendwie groß diskutiert oder so. Ne? Dann kannst du halt mit einem Anwalt drohen, aber dann ziehen die einfach ab oder melden Insolvenz an und dann hast du halt dein ganzes Geld, wofür du, was du ja in der Regel nicht auf der Bank hast, sondern was du dir leihst von jemandem und dann den Rest deines Lebens abzahlen musst, das hast du dann halt einfach irgendwie in den Wind geschossen. Das ist ein krasser Druck für die Leute.
Ja, voll. Also ich glaube, auch was du vorhin nochmal gesagt hast, das bleibt mir immer noch im Kopf mit dem Vergleich zu den Turnschuhen, dass man halt auch, und da spielt es ja eigentlich auch mit rein, du weißt als Bauherr gar nicht, ist es jetzt vergleichbar, ist es gut, ist es schlecht, was ich angeboten bekomme, du machst es zum ersten Mal, du hast eigentlich keine Ahnung davon, ja, du musst dem Handwerker voll vertrauen, aber dann auf der anderen Seite hast du Handwerker auf deiner Baustelle, wo du schon merkst, irgendwie passt was nicht, du verstehst vielleicht auch gar nicht ihre Sprache oder die verstehen nicht deine Sprache. Und da geht es irgendwie so alles auseinander. Und dann, jetzt kommen wir vielleicht auch so ein bisschen zum nächsten Punkt, dann musst du denen ja, wie gesagt, auch vertrauen. Halten die Zeiten an? Wie verlässlich sind die? Und ist alles überhaupt ein Kostenrahmen? Weil wenn sie dann eben mehr Kosten aufrufen und du sagst, nee, das zahle ich nicht, dann sind sie weg. Und dann find mal einen anderen Handwerker, der das vielleicht weitermacht. Gab es da bei dir auch vielleicht auch Themen?
Also, so ein paar Anekdoten von unserer Baustelle. Wir haben Fliegenpilze im Garten und ein paar Handwerker, haben sich davon Stücke rausgeschnitten, fein säuberlich mit dem Messer und sich das als Tee gekocht. Also es ist crazy. Also wenn du halt überlegst, okay, da sind halt diese Typen, die ballern sich halt irgendwie den Fliegenpilz rein und dann hantieren die da irgendwie mit deinem Stahlträger auf der Baustelle. Das ist crazy. Natürlich sagst du denen, ey, das ist mein Haus, bitte raucht hier drin nicht. Natürlich findest du überall volle Aschenbecher. Die haben auch keinen Bock, dass du die irgendwie störst bei ihrer Arbeit, ne? Das ist halt auch so, das ist jetzt auch nicht irgendwie so gewesen, dass die irgendwie da pünktlich morgens auf der Baustelle waren, wenn du gedacht hast, okay, ich komme jetzt mal um 8 vorbei und bring mal irgendwie ein paar Brötchen rum oder so, weil ich nett sein möchte. Nee. Und na klar, bei uns hat sich das ich würde sagen, insgesamt um 12 Wochen oder so verlängert. Und ich meine, du musst ja in der Zeit, musst du ja auch irgendwo eine Bleibe haben. Dann hast du halt irgend so eine Wohnung in between und zahlst für die, was weiß ich wie, weil es irgendwie so eine möblierte Wohnung ist, auch irgendwie 5 Scheine im Monat, sind dann auch wieder 15.000, die du nur dafür bezahlst, dass halt irgendwie die Bauarbeiter länger brauchen, als sie dir vorher 1.000-mal versichert haben, dass sie auf gar keinen Fall länger brauchen.
Also das ist wirklich, das triggert mich in alle Richtungen, aber es triggert mich natürlich nur, weil ich halt gewissenhaft auf meine Baustelle unterwegs bin. Aber es ist die Realität. Ich sehe das ja auch in meinen Kommentaren immer, wie Kundschaft über Handwerker spricht. Und ich höre das bei dir raus, dass das, du sagst immer die Handwerker. Irgendwie ist das dein Gesamterlebnis eher schlecht.
Nicht positiv.
Hast du zum ersten Mal gebaut oder ist das zweite Baustelle?
Nee, das ist die erste Baustelle. Ich muss aber natürlich sagen, das klingt jetzt alles sehr, sehr negativ. Ich muss aber halt wirklich sagen, ich kenne Leute, bei denen ist das noch viel, viel negativer. Also ganz, ganz viele kenne ich, da ist es halt wirklich so, da ist es in einem Rechtsstreit geendet oder in einer Privatinsolvenz. Dann ist es halt irgendwie in ganz krassen Streits geendet, auch irgendwie in zerbrochenen Ehen natürlich, weil ne, das ist halt irgendwie eine krasse Belastung auch für ein Paar und eine Familie. Du hast in dem Zeitraum vielleicht für deine Kinder nicht das Zuhause, nur wenig können sich das, wie gesagt, überhaupt leisten, zu bauen oder zu renovieren. Und in der Zwischenzeit musst du ja auch noch irgendwo wohnen, ne? Und dann hast du vielleicht schon deine Wohnung gekündigt oder sowas. Also das ist eine krasse Belastung, würde ich mal sagen. Und bei uns ist es so, wenn ich das jetzt zurückblickend betrachte, dann klar, es ist uncool, dass es länger gedauert hat, aber unser Generalunternehmer, das ist ein super cooler Typ, so, und ich würde mit dem sofort wieder was machen, weil das einfach ein super, super cooler Typ ist. Unser Bauleiter war auch ein super cooler Typ und manche von den Gewerken, die waren halt einfach jetzt nicht so sonderlich gut, ja, und wieder andere, die der hatte, die waren wirklich totale Genies und hatten clevere Lösungen und ich kann sowas nur bewundern. Und wie gesagt, im Vergleich, also ich kenne, also ist unser Ding noch sozusagen das beste Projekt gewesen, weil bei den anderen ist es auch viel, viel schlimmer gelaufen. Und ja. Insofern bin ich damit eigentlich, habe ich so meinen Frieden damit gemacht, ne?
Ich kenne diese noch negativeren Baustellen natürlich auch. Ich höre das auch und ich erlebe es auch selber, wenn ich auf Baustellen unterwegs bin. Und ich probiere auch mit meinen Themen, die ich auf meinen Social-Media-Kanälen spiele, auch beide Seiten irgendwie zusammenzubringen. Und ich probiere aber auch Gewerke untereinander zusammenzubringen. Ich habe selber als Elektriker auch oft Probleme mit anderen Gewerken in der Kommunikation, worunter nachher auch der Kunde leidet. Und das probiere ich dann auch immer zu vermeiden. Wenn ich jetzt mit dem Heizungsbauer mich nicht austauschen kann, leidet nachher der Kunde drunter, weil die Heizung nicht funktioniert. Mhm. Und dann schimpft ja der Kunde nachher, wie du, über die Handwerker, die ihre Arbeit nicht richtig machen. Aber das ist halt leider nichts von der Stange, wo man irgendwie Prozesse hinterher schieben kann, die dann das Ganze vielleicht irgendwann mal besser machen. Und immer einzelne Personen, ganz oft auch Egos. Also wenn ich da Handwerkerkollegen manchmal sehe, mit welchen Egos die über die Baustelle laufen, die denken, wir gehören die Welt. Der Kunde ist der Depp, der mich bezahlen muss. Der muss so funktionieren, wie ich das sag. Das ist natürlich die falsche Herangehensweise. Deswegen, ich probiere auch immer Handwerkerkollegen und Kolleginnen mit in diese Verantwortung zu nehmen. Aber ich merke immer mehr, das wird eine Lebensaufgabe, die ich wahrscheinlich auch nicht lösen kann. Aber ich probiere für mich mein Bestes zu geben.
Und guck mal, das ist ein hochemotionales Thema, ne? Du, also erstmal, wenn du es heutzutage in Deutschland dir noch leisten kannst, dir ein Haus zu bauen oder zu renovieren oder das halt überhaupt irgendwie möglich zu machen, dann gehörst du zu einem ganz, 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 ganz kleinen Teil von Leuten, die das irgendwie stemmen können. Weil wir sind halt einfach eine Nation der Mieter und in manchen Gegenden, vielleicht jetzt nicht in den großen Städten, aber in manchen Gegenden ist Mieten auch immer noch die cleverere Alternative finanziell. So, und jetzt ist es halt so, du hast dann, wenn du diese Möglichkeit hast, diesen Lebenstraum zu machen, in dein Haus zu ziehen und dieses da schön zu machen, dann machst du dir im Endeffekt dein Zuhause für deine Familie für die nächsten paar Jahrzehnte. So, das ist ein ganz, ganz wichtiger Raum und da muss halt alles perfekt sein. Und mit perfekt meine ich jetzt nicht, dass du irgendwie goldene Wasserhähne hast, so, sondern ich meine damit, dass keine offenen elektrischen Leitungen im Keller rumliegen oder sowas. Das ist schon anscheinend heutzutage relativ viel verlangt. So. Da in diesem, weißt du, die Leute, wie gesagt, wie bauen die Leute heute? Die müssen sich erstmal irgendwie ein mega krass Kohle von der Bank holen. Dafür müssen sie sich quasi komplett nackt machen. Dafür müssen sie sich über Jahrzehnte pflichten, dass die Bank ihnen das irgendwie gibt. Und dann kriegen sie halt bei diesem Ding, was für sie eigentlich ja nur positiv sein sollte, ja, wo man halt denkt, ey, das wird total geil und der Fußboden wird toll und die Elektrik wird toll und die Bäder werden toll und das wird jetzt nicht der Buckingham Palace, aber es wird halt einfach trotzdem so, wie wir uns das wünschen und es wird halt irgendwie schön, ja. Das ist immer der persönliche Traum von jedem. Man darf das auch nicht irgendwie judgen. Der eine möchte das, der andere möchte das, aber wenn dann dieser persönliche Traum sozusagen zu einem Albtraum wird in Teilen, dann ist das ist schlimm und ich finde, es muss nicht sein. Und ich glaube, dass mit dem Handwerk, auch das, was Tobi da gesagt hat und das, was ich und viele meiner Freunde erlebt haben, ich glaube, es ist ein strukturelles Problem, dass du hier auch ein Nachwuchsproblem hast. Also, dass du wenig Leute hast, die begeistert ins Handwerk gehen und sagen, ey, Elektriker ist ein geiler Beruf oder Tischler ist ein super Beruf. Also, wenn ich heute nochmal 18 wäre, ich würd diesen KNX-Shit machen und du wärst in 5 Jahren, du würdest so reich sein, du könntest alles machen, das macht Spaß, das macht wirklich fucking Spaß. So.
Jetzt mache ich einen auf Markus Lanz und gehe dazwischen. Das Thema, gerade Handwerker und junge Leute wieder ins Handwerk zu bringen, ist so ein Thema, was man nochmal komplett neu aufnehmen könnte. Also es ist auch so vielfältig, was da alles schief gelaufen ist und was man da jetzt eigentlich auch machen müsste. Auch Thema Digitalisierung und Motivation der jungen Leute. Vor allem auch das Ansprechen, wie spricht man die jungen Leute denn an, aktuell gerade so aus der Baubranche raus, ist ja auch furchtbar, wenn man das teilweise sieht, was da gemacht wird. Aber da gibt's auch Leute wie Tobi oder Leute wie uns, die es ja versuchen, ein bisschen anders zu machen, andere Wege zu gehen. Und wenn du jetzt nochmal bauen würdest, mit dem Wissen, jetzt im Nachgang, was würdest du anders machen?
Also wir haben einen Altbau saniert, weil ich selber Altbau sehr gerne mag. Ich finde es charmanter und ich bin auch so quasi jemand, ich finde, wenn Dinge noch irgendwie zu funktionieren sind, muss man die recyceln. Also ich mag das gerne, alte Möbel aufzuarbeiten, ich mag das gerne, irgendwie alte Autos wieder so zu restaurieren und solche Sachen. Ich habe auch so ein Faible für alte Stereoanlagen und so. Ich finde das eigentlich cool. Aber ich sehne mich nach geraden Wänden. Ich sehne mich nach einer Wand, die du nicht aufmachen musst, sondern wo du einfach sagst, ey, alle Kabel, die ich brauche, wir machen jetzt gerade noch so einen Anbau, ja. Und das ist jetzt eigentlich nur ein großes Zimmer, aber ich freue mich schon so krass drauf, weil ich denke, ey, all diesen ganzen Elektro-Shit, den ich hier nicht machen konnte, DALI und KNX mit Kabel und so, das ist so einfach eigentlich, wenn du das neu baust. Du musst einfach nur die Kabel da reinschmeißen und fertig ist. Und das wird so geil, ja. Und ich finde, es macht einen wahnsinnigen Spaß, ne. Bauen ist es gibt wenig Sachen, die so befriedigend sind, wenn da so ein Vorsprung ist. Und du lernst auch Sachen zu appreciaten, die du vorher in deinem Leben nicht so gesehen hast. Also wenn ich irgendwie in den Raum komme und sehe, boah, guck mal, die Lichtschalter, alle auf exakt 1 Meter, alle perfekt im Lot. Wow, da sind sogar ein paar versenkt in der Wand. Dann das lässt mein Herz aufleben, so, ja. Und das sind so Sachen. Du hattest vorher nicht den Blick dafür. Und jetzt hast du diesen Blick. und es erweitert irgendwie deine Welt, genauso wie Kunstverständnis deine Welt erweitert. Wenn du keine Ahnung hast von Renaissance-Malerei und du gehst ins Universum, ins Museum, dann sind das Ölschinken, die da hängen und die dich einfach nur nerven. Du weißt gar nicht, was darauf zu sehen ist. Aber wenn du vorher weißt, wie die Ikonografie davon funktioniert, wenn du weißt, worauf du gucken musst, dann guckst du das an und siehst, ey, das ist mindblowing, wie er die Figuren gestellt hat, wie das Licht kommt und wie, wie der Faltenwurf ist auf dem Kleid irgendwie da von der Mutter Maria oder was auch immer. So, dann kannst du das lernen zu schätzen. Und genauso ist es halt, und das vergrößert deine Welt und auch irgendwie deine Lebensqualität. Und bei mir ist das jetzt so mit Handwerk. Und ich möchte das so persönlich auch nochmal abschließen. Ich habe so viele, so tolle Leute in diesem Prozess kennengelernt. Also zum Beispiel eine Freundin von mir, das ist die Sandra Hunke, die macht Sanitärsachen. Das ist auch eine Influencerin und auch Model und jetzt auch Mama. Schönen Gruß an Sandra an der Stelle. Das ist total faszinierend, wie die das macht. Und ich finde auch und gerade, dass es wichtig ist, dass es halt auch irgendwie genauso viele oder möglichst viele Frauen auch irgendwie auf der Baustelle gibt, weil auch das, finde ich, ist irgendwie etwas, was diesen, ich sag jetzt mal, Kasernenton und das, was auch Tobi gerade irgendwie besprochen hat, irgendwie vielleicht irgendwie so diese Attitude, die noch so ein paar Handwerker ganz alter Schule haben, die vielleicht einfach auch nicht sonderlich cool ist, die vielleicht auch nicht sonderlich cool mit den Gesellen oder den Untergebenen oder den Subis, wie man so sagt, umgehen und so. Das könnte sich und sollte sich vielleicht ändern. Dann gibt es halt irgendwie Companies, die einfach krasse Produkte machen. So, ich habe zum Beispiel viel mit Gira gemacht. Ich mag das einfach dann so, wenn ich so kennenlerne, ey, guck mal, da gibt es irgendeine deutsche Company, die kennt dich gar nicht, so ein Mittelständler. Voll geil, was die sich alles ausgedacht haben. So, ach krass, die Steckdosen, die haben irgendwie so einen Schutz, dass du da, dass da nichts passieren kann, wenn du da irgendwie reinfährst. Die kannst du jetzt beleuchten, die haben ein Ladegerät und solche Geschichten. Also es ist einfach so, es ist super cool, wenn du in eine Welt eintauchst, die dir vorher verschlossen war. Und so geht das ja in jedem Gewerk. Ja. Und das ist super spannend. Und ich glaube, ich würde von Anfang an beim nächsten Mal mehr selber machen. Und ich würde mir dezidiert alle Firmen, mit denen ich zusammenarbeite, also ich würde mir nicht einen Generalunternehmer holen, sondern ich würde mir halt irgendwie einen Bauleiter holen, der so ein bisschen da den Hut auf hat. Und dann würde ich sagen, okay, ich schlag mir mal welche vor, aber vielleicht mache ich nochmal einen Gegenvorschlag für das ein oder andere Gewerk, weil ich jetzt mittlerweile auch Leute kennengelernt habe, die sind einfach so gut und so großartig und das ist geil.
Also sind nicht alle Handwerker scheiße, das ist gut schon
mal. Das ist jetzt tatsächlich genau das Thema, Tobi, um jetzt noch den Rahmen zu sprengen, aber nochmal eine Frage an dich gerade zum Abschluss, Tobi. Jetzt haben wir natürlich viele Punkte gehört, die fürs Handwerk nicht so gut marketingtechnisch gewirkt haben. Aber wir wissen ja, wie du arbeitest, wir kennen dich, wir wissen ganz genau, sonst wird man natürlich auch nicht mit dir zusammenarbeiten, aber was ist denn für dich wichtig, was einfach so zum Abschluss der Folge noch, ja, um die Fahne hochzuhalten fürs Handwerk?
Ja, das ist schon meine, wie ich auch gesagt habe, meine Lebensaufgabe, das, die Fahne fürs Handwerk hochzuhalten und auch damit junge Leute zu motivieren, ins Handwerk zu kommen. Deswegen zeige ich das ja auch so präsent. Und es gibt auch eine andere Seite. Leider, das ist ja auch ganz normal, dass man über negative Dinge nochmal anders spricht wie positive. Deswegen ist man auch schneller dabei, eine negative Bewertung zu schreiben, wenn einen was aufregt. Eine positive Bewertung ist ja selbstverständlich, weil derjenige ja seine Arbeit zu machen hat, irgendwie so. Was soll ich sagen? Ich mache so weiter, wie ich weitermache, um das zu zeigen, dass das Handwerk auch cool sein kann und dass es auch vernünftige Firmen draußen gibt. Es tut mir natürlich leid, dass dann viele diese negative Erfahrung machen. Und dann aber, das ist auch was ich immer wieder höre, wenn sie das zweite Mal bauen würde, das genauso jetzt machen würde wie du, das nochmal bedachter auch an die Sache rangehen. Ich halte die Flagge weiterhin hoch. Mehr kann ich nicht machen.
Für die Leute, die jetzt den Podcast hören und angehört haben, ist es natürlich jetzt der Vorteil, dass wir jetzt zwei Leute da haben, die Tipps teilen. Also das heißt, du, Prinz Pi, Friedrich Kautz, du teilst bei dir auf Instagram Do-It-Yourself-Tipps und Tobi, du ganz viel Elektro-Tipps. Und ich glaube, das ist auch echt nochmal notwendig. Oder ja, man sollte mal draufgehen auf die Instagram-Seiten, sich das mal anschauen und sich die Tipps abziehen, wenn sie schon kostenlos gibt. So als Schwabe ist das natürlich immer eine geniale Sache. Vielen Dank an euch beide, dass ihr euch bereit erklärt habt, mal in die Diskussion einzugehen. Und wir konnten, glaube ich, echt einige Punkte ja mal so aufzeigen, positive, viele negative, aber trotzdem muss jeder am Ende sein eigenes Bild machen. Und wir brauchen das Handwerk und wir brauchen trotzdem auch die Do-it-yourselfler logischerweise. Und daher vielen Dank fürs Zuhören und danke an euch zwei. Bis bald.
Danke. Vielen Dank. Ciao.
Danke euch. Ciao.